Gutes Thema. Heute habe ich eine Botschaft für Leute, die gewinnen wollen, die sogar aus Verlusten Gewinn machen möchten, aus nichts noch was gewinnen machen möchten. Das machen die Banker sowieso schon. Das, was die Leute abschreiben, das schreiben sie sich zu. Und diese Bad Banks, Gott will dich zum Gewinner machen. Nur nebenbei, zuerst einmal, ich lade dich herzlich ein für Mittwoch, den 11. September. Warum lässt Gott uns so lange warten? Ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du das verstehst. Gott lässt uns manchmal zappeln. Und wir fragen uns, wie lange noch, Herr? Wann richtest du das Reich Israel auf? Und. Wir haben so viele Fragen. Aber, was soll's? Gottes Uhr geht anders als unsere Uhr. Er hat dieses andere Timing, dieses universelle Uhr, das kosmische Uhr, die kosmische Uhr, und er geht nach ganz anderen Gesetzen. Also, warum lässt Gott uns warten? Ich habe eine gute Botschaft, weil ich mit diesen Fragen beschäftige mich selbst. Warum muss ich so lange das ertragen und jenes ertragen und hier noch mitmachen und das noch mitmachen? Warum? Warum? Du könntest mich viel schneller erlösen. Aber weißt du, wenn du schneller erlöst wirst, dann wirst du die Dinge schneller los. Also mir, ja, plötzlich fällt das weg und das. Das Einzige, um schnell erlöst zu werden, ist sterben. Das ist das Einfachste und Billigste. Aber das will keiner von uns, oder? Ist jemand dabei? Okay, Gott segne euch. Warum lässt Gott uns so lange warten? Am Freitag wird das Thema sein, wenn Gott mitmacht, wenn Gott dabei ist. Gott ist immer dieses Pluszeichen. Gott gibt den Ton an. Gott ist also das Vorzeichen, wie in der Musik. Er ist es, der Schlüssel, mit dem dann weitergeht und dergleichen. Am Samstag wird das Thema sein, wer ist dein Freund oder Freundin? Das ist etwas Persönliches, möchte ich hier weitergeben. Wer ist dein Freund? Wer ist dein Partner? Auf den Partner kommt es an. Der unsichtbare Partner, der dich begleitet durch dick und dünn. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Hast du diesen Jesus bei dir? Alle Tage? Nicht nur am Sonntag, nicht nur am Mittwoch, nicht nur am Freitag und Samstag. Nein, alle Tage. Der Partner, der bei dir ist, der dich nicht verlässt, auch wenn dich alle anderen verlassen. Sonntag wird das Thema sein, das Verlangen nach Gott. Hast du Hunger nach Gott? Appetit nach Gott? Sehnsucht nach Gott. So, mein Thema heute, mach aus deinen Verlusten Gewinne. Gott rechnet anders, er benotet anders. Als ich zur Schule ging, bin in Russland zur Schule gegangen, in der Sowjetunion, Russland weniger, aber Sowjetunion. Und bei uns hier in der Schule, 1 ist eine sehr gute Note. Bei uns war 1 die schlechteste Note. Und 5, das war eine sehr gute Note. Und hier ist natürlich alles umgekehrt. 5, das ist also schon unter aller Kanonen. Verloren, mangelhaft. Oder dann 6 natürlich, wir haben 6 nicht mehr gehabt, aber bei 5 hat es ausgereicht, mangelhaft. Gott benotet anders. Gott macht vielleicht wie die Russen, die des Sowjets. Also was nichts ist, das macht er groß. Und ich möchte dir die Wahrheit sagen, wenn jemand das nicht versteht, der liest das Zeugnis, der hat lauter 5er in seinem Zeugnis. Das ist sehr gut. Lauter 5er. Okay, hier ist alles umgekehrt. Gott kann mit den schlechten Schülern auch noch was anfangen und was machen. Auch wenn sie durchgefallen sind, auch wenn sie versagt haben. Wenn ich so die Geschichte der Heilsgeschichte, der Kirchengeschichte anschaue, Gott hat Menschen gebraucht, die versagt haben. Der hat Versager angenommen. Und ich habe die ganze Woche schon darüber gesprochen, über den Glauben, dass Gott uns an den richtigen Platz bringt, dass Gott was aus unserem Leben macht, auch wenn wir unser Leben verfuscht haben. Ich habe einige Beispiele euch auch gestern und vorgestern gebracht. Gott macht aus schlechten Schülern gute Diener. Wir sind ja nur Knechte. Weißt du, der Knecht muss nicht groß studiert haben, Doktortitel haben, Professor und so weiter sein. Ein Knecht, der muss nur seine Arbeit kennen und nur da drin firm sein und sich da gut auskennen. Gott kommt mit jedem ans Ziel, auch auf Umwege und gerade meistens auf Umwege. Gott kommt mit jedem zum Ziel, auch wenn er durchgefallen ist. Nur nebenbei. Über Verluste erreicht Gott am allermeisten und am allerbesten. Je mehr Verluste du in deinem Leben hast, desto mehr Plus und mehr Gewinn hast du in deinem Leben. Klingt komisch, was ich sage. Meistens verstehen die Leute das nicht, aber ist mir egal. Ich rede über die Geheimnisse Gottes hier. In der Gemeinde rede ich über die Geheimnisse Gottes. Gott stellt nämlich alles auf den Kopf. Gott stellt alles auf den Kopf. Die meisten kennen Gottes Segenswege nicht. Weißt du, je mehr Traurigkeit du hast, desto mehr Freude hast du mehr. Nachher, je mehr Tiefgang dein Leben hat, desto mehr in die Höhe wirst du eines Tages ragen und Gott näher kommen. Also wir leben in einer paradoxen Welt. Wir müssen zuerst hier alles verlieren, alles hergeben, um was zu gewinnen. Und es ist auch im Natürlichen so, auch in der Wirtschaft, auch bei den Bankern. Wenn du was gewinnen willst, musst du zuerst mal was investieren, zuerst mal einzahlen. mal hergeben. Und so ist es. Dann kommt was auch raus. Wenn du ernten möchtest, du musst du erstmal Samen in die Erde streuen. Und zwar den besten Samen, nicht irgendwie faulen, schimmligen, verkommenen Samen. Nein, das Beste, was du hast, in die Erde legen und es wird aufgehen. Also zuerst ist es immer Verlust. Und Verlust bringt uns zum Gewinn. In der Wirtschaft, du musst investieren, einzahlen, Risiko eingehen. Man muss Mut haben, etwas zu erreichen im Leben. Wer nichts riskiert, erreicht nichts. Weißt du, du musst Mut haben, Nein zu sagen. Du musst Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Du musst Mut haben, ein Original zu sein. Und das kostet etwas. Und sich zu behaupten, man muss Mut haben, dem Schlechten, dem Bösen, dem Negativen, dem Minderwertigen oder dem Faulen den Lauf was zu geben und sagen, nein, mit ihnen will ich nichts zu schaffen haben, ich gehe meinen Weg. Sich trennen von den Gottlosen, das ist also, was dazugehört zum christlichen Leben. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 11 und folgende Verse, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder habe oder schon vollkommen sei. Wer das glaubt, dass der vollkommen ist, heilig ist, geistlich ist, dem lieben Gott ganz nahe ist, der ist auf dem Holzweg. Weißt du, wir erleben Gott in der Ferne. In der Ferne. Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Und obwohl ich es ergreifen könnte, will ich doch von Christus ergriffen sein. Ich könnte behaupten, ein Pharisäer von Pharisäer zu sein. Ich bin perfekt. Kann ich sagen. Paulus hätte sagen können, vom Gesetz her und von seiner Tradition und Erziehung. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Wir jagen dem Ziel nach und ich möchte dir Mut machen. Gib deine Ziele nicht auf. Das, was du in deinem Leben als kleiner Junge, kleines Mädchen irgendwo in deinem Leben gehabt hast, ein Ziel, das will ich werden. Das ist dein Urwunsch und Urtraum. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das sind diese Ziele. Du hast dieses Ziel. Aber da kam so viel dazwischen im Leben. Die Heirat, dann die Kinder, dann die Arbeit, dann der Gewinn, dann der Verlust. So vieles. Und du bist so vom Ziel abgekommen. Und der Teufel versteht dich, von deinen Lebenszielen abzubringen. Was es auch immer ist. Wir haben das Ziel vor Augen und jagen nach dem vorgestreckten Ziel, sagt uns der Apostel Paulus. Eigentlich die Predigt und der Gottesdienst heute Morgen ist, dass du einfach Kurskorrekturen vornimmst und dich fragst, bin ich noch auf dem Weg? Auf dem Weg des Lebens. Und das Leben ohne Ziel ist langweilig. Stell dir vor, du kommst in eine Gemeinde, ja, heute höre ich die Predigt, aber nur die Predigt zu hören, bringt dir nichts. Du musst auch dich aufraffen, aufstehen und sagen, ich will dieses Ziel verfolgen, ich will erreichen das, was der Heilige Geist mir gesagt hat oder was ich gehört habe, was ich verstanden habe. Viele haben zu viele verworrene Ziele. Was nützt es, wenn du den Köcher voll Pfeile hast und kein Ziel hast? Da kommt kein Hirsch, kein Reh, Bock, kein Hase, kein Kaninchen, nicht einmal eine Wühlmaus. Weißt du, aber du hast Pfeile, du hast Waffen, du bist stark, du bist gerüstet. Und das sind viele Christen, die sind voll gepfropft mit den Worten Gottes, voll gepfropft mit allen möglichen Wissen, aber die können diese Dinge nicht einsetzen, weil sie kein Ziel haben. Wie was lebst du? Ein Jäger wird bald müde des Jagens, ein Christ wird müde des Christseins, wenn in seinem Revier kein Wild vorkommt. Der wird sagen, also komm, ich muss ein anderes Revier mir pachten jetzt. Also, du gelangst nur vom Ziel zum Ziel. Ganz einfach. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Wenn du ein Ziel in deinem Leben bereits hast, dann kommst du mit diesem Ziel zum Ziel. Du musst genau wissen, ich will von A nach B. Wenn du das nicht weißt, dann solltest du dich bekehren, du solltest zu Gott wenden und suchen. Solange du einem Ziel nur entgegensiehst, so wie viele Christen, ich sehe auf Jesus. Oh, Halleluja! Das reicht nicht aus, du musst Jesus in dir haben. Und dieser Jesus in dir bringt den Kontakt zu dem Jesus, der dort auf dem Thron sitzt. Unser Wandel ist dann im Himmel plötzlich. Wir sollen also das Ziel haben. Ich komme vom Ziel zum Ziel. Von Jesus in mir auf dem Jesus, der dort auf dem Thron sitzt. Und diesem Jesus, der alle Tage bei mir ist und alle Zeit bei mir ist. Du musst nur entgegensehen. Oh, ich warte auf den Herrn Jesus. Wann kommt Jesus? Ich kriege ständig Briefe von Leuten, die schreiben, Bruder Matthäus, was glaubst du, wann wird die Entrückung stattfinden? Jetzt, wenn es in Syrien unten kracht, wird dann die Entrückung stattfinden? Was weiß ich? Die wird vielleicht gar nicht so schnell kommen, wie du denkst. Aber wenn du das Ziel in Augen hast, dann weißt du, egal was in meinem Leben passiert, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Amen. Egal was dann passiert, ob die Entrückung stattfindet oder nicht, dann muss ich nicht so krampfhaft auf die Entrückung warten. Oh, komme bald, Herr Jesus, komme bald, Herr Jesus. So zittern manche Leute. Und bin ich bereit oder bin ich nicht bereit? Wenn Jesus in dir ist, bist du alle Tage bereit. Dann bist du in der Wartestellung. Dann hast du Öl in deiner Lampe. Und dann kann er mal verziehen, das macht nichts aus. Du hast Öl in dir. So, solange du das Ziel nicht kennst, nicht siehst, dass jeder Weg, ja, Umweg, Fahrt ins Blaue. Du musst dich im Jetzt, in deinem bereits erreichten Ziel sehen. Ich sehe Jesus in mir, Halleluja. Und eines Tages werde ich für immer bei ihm sein. Jetzt bin ich tagtäglich, aber dann für immer, für ewig. Dich im Diesseits bereits mit dem erreichten Ziel musst du dich fühlen und wissen, oh, Jesus in mir, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Egal durch Dornengestrüpp, egal ob in der Wüste, egal wo auch immer. Wüste ist nicht, ist kein Spaziergang. Glaub noch nicht, das ist nur Sand. Du bist nicht im Sandkasten. Wüste ist grantig, scharf. Das sind scharfe Steine. Da verletzt du dich, wenn du barfuß läufst. Und sogar wenn du gute Schuhe hast, die laufst du schnell durch in der Wüste. Die Wüste ist nicht so angenehm. Da gibt es Schakale und Schlangen und Skorpione. So. Aber wenn du Jesus in dir hast, dann bist du sicher, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Paulus sagt, ich bin ergriffen und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich jage nach. Wer vom Ziel nichts weiß, der kann auch vom Weg nichts wissen. Wenn du aber weißt, ich will von hier nach drüben, mit meinem Jesus, mit meinem Heiland, mit meinem Heiligen Geist und alles, was so in mir ist, alles lobe den Herrn, dann hast du eine Richtung, eine Perspektive. Dein Leben muss einem Ziel folgen. Und du musst konsequent dieses Ziel dann verfolgen. Aber das hast du in dir schon. Du weißt es perfekt. Das will ich, auf dass ich Christus gewinne. Noch mehr. Ich habe schon Christus. Ich weiß, ich habe schon das Pokal in der Hand. Ich freue mich schon über diesen Triumph, diesen Sieg, was ich haben werde. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Sieg. Du musst dich nur in der Gegenwart Gottes sehen. Es ist alles vollbracht. Das ist in Jesus sein, praktisch umgesetzt, weil vieles ist nur dann Theorie. Wenn du nur sagst, ich glaube an Gott, das glaubt der Teufel auch. Da ist nichts Besonderes daran. Aber du musst an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, den Jesus, den Gott auferweckt hat, es ist alles vollbracht. Der ist jetzt in mir, der wohnt in mir. Es ist alles vollendet schon. In mir ist schon alles vollendet für das Ziel. Ich laufe schon, ich habe genug trainiert. Ich muss keine Angst haben, ich werde es nicht schaffen. Mit Gottes Hilfe schaffe ich, denn Christus in mir gibt mir die Autorität, die Kraft und die Vollmacht. Und jemand, der jetzt in die Arena kommt und den guten Kampf des Glaubens anfängt zu kämpfen, der muss wissen, ich bin ein Gewinner. Auch wenn ich überholt werde von den anderen, links und rechts, mich stören die Leute links und rechts nicht. Ich will mein Ziel erreichen, nicht was die Leute machen. So viele interessieren sich, was die Leute machen. Vergiss es. Vergiss die Leute. Schau nicht nach links und nicht nach rechts und schon gar nicht nach hinten. Schau auf das Ziel. Christus in mir. Ich will den Pokal, ich will den Preis, ich will die Krone. Lebe in der Gegenwart Jesu, in der Gegenwart Gottes. Wer sein Leben nicht jeden Tag bewältigt, der bewältigt sein Leben auch in 100 Jahren nicht. Hör mal, auch in 100 Jahren. Wer nicht heute schafft, siegreich zu sein, mit seinen Verlusten, mit seinen Kämpfen, mit seinen Misserfolgen, der wird in 100 Jahren auch nicht schaffen. Das gebe ich schriftlich. Und mit einem Siegel und Stempel noch dazu. Das sind meistens bequeme Menschen. Die Bibel spricht von Weichlingen und Feiglingen. Sie werden gelebt von anderen. Ja, wir müssen mehr beten, mehr singen. Nein, wenn du mit Jesus Christus wandelst und lebst, dann bist du in der richtigen Verfassung, hast das richtige Wort, hast die richtige Sicht, hast die richtige Erkenntnis, hast den richtigen Glauben. Diese Menschen, die keine Ziele haben, die Weichlinge und Feiglinge, weißt du, die Häschen, die frommen Häschen, sind brave Bürger. Man braucht ihnen nur zu sagen, und sie sind schon alle gleich da. Aber sie wissen nicht, was ihr Leben wirklich ausmacht. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, sagt uns der Apostel Paulus. Nicht wir schlafen den guten Kampf des Glaubens, nein, wir kämpfen, wir kämpfen. Man braucht diesen braven Bürgern nur zu sagen, zu welchem Zeitpunkt, was für sie richtig ist, was, und dann befolgen sie, dann denken sie darüber nach und sagen, ja, und dann ist wieder alles vorbei. Wer auf morgen hofft und von gestern träumt, der erfüllt damit alle Erfordernisse, um der Realität von heute zu entgehen. Wer nur von morgen träumt, oh nein, jetzt ist der Tag des Herrn, jetzt ist der Augenblick. Deshalb mach aus deinen Niederlagen Siege und geh nicht auf dem falschen Weg. Nur Menschen mit einem Ziel erreichen ihr Ziel. Weißt du, da ist keine Reise zu weit, kein Preis zu hoch. Dann sagst du, ich wage es mit Gottes Hilfe, weil ich ein Ziel habe. Wenn du auswandern möchtest nach Amerika, Australien oder weiß ich sonst noch wo, ich weiß gar nicht mal mehr, wo man noch auswandern könnte, vielleicht nach Grönland. Aber wenn du auswandern willst, dann wirst du alles dran setzen, um auszuwandern. Und wirst suchen und Bücher lesen und darauf hinarbeiten, dass du ja das Ziel erreichst. Und dann irgendwann bist du so weit, dann hörst du, da fährt ein Schiff in diese Richtung. Okay, dann steigst du dazu. Eine Reise ohne Ziel ist eine Fahrt ins Nichts. In nichts, in nichts. Fürchte dich also nicht vor Misserfolgen, wenn du jetzt aufbrichst und es passiert immer wieder, da kommst du an und ja, du bist mittendrin im Zug, die Leute machen sich lustig über dich. Als wir von der Sowjetunion, von Litauen hierher fuhren, saßen wir von Minsk, glaube ich, von Minsk bis nach Brest-Litovsk an der Grenze, polnischen Grenzen, dann sind einige Journalisten mit im Zug gewesen, weil wir waren einer von den ersten, die auswandern durften. Dann sagen die Polacken, also weil wir waren keine Polacken, aber die Journalisten haben uns als Polacken bezeichnet. Und erst als wir dann in der Friedrichstraße ankamen, ja, wo kommen Sie her? Versteht aber, zuerst waren wir Polacken. Minderwertig für die Journalisten, die gerade aus Moskau kamen, im Zug saßen. Und die Welt betrachtet uns mit falschen Augen. Die denken, wir sind auch so arme Schlucker, Mucker, sonst noch was. Nein, wir sind Kinder Gottes, Halleluja. Auch wenn wir, na, meine Mutter hat so Flanellhosen genäht. Unten Gummi, an die Beine Gummi, oben Gummi. Wir hatten keinen Gürtel und gar nichts. So. Und mit solchen Hosen sind wir hierher gekommen. Wir wussten nicht, dass es Jeanshosen gibt. Haben wir noch gar nicht gesehen. Du siehst, Polacken. Und da sind wir so diskriminiert worden, so beleidigt worden, dass mein Vater die Tür zur Kabine zugemacht hat. Wir wollen mit diesen Journalisten gar nicht reden, die interessieren uns nicht. Und dich dürfen Leute, die dich beleidigen und kränken und verletzen und degradieren, gar nicht abgeben. Du gehst deinen Weg geradeaus. Und das ist diese Misserfolge. Und dann nachher kommen sie mit dem Mikrofon und fragen, wo kommen sie her, machen Fotos und so weiter. Aber zuerst beleidigen sie einen. Und kränken sie einen, nur nebenbei. Misserfolge. Und ich darf dir von Misserfolgen sagen, mein Leben ist von Misserfolgen gezeichnet. Und ich könnte dir nicht nur meine Erfolge, die erzähle ich gerne, aber mein Leben ist von Misserfolgen gezeichnet, aber Misserfolge bauen meinen Charakter auf. Misserfolge bauen meinen Charakter auf. Misserfolge sind für unsere Persönlichkeit so wichtig. Nein, und ich behaupte mich, ich setze mich durch, ich komme wieder hoch und ich mache weiter. Weißt du, totgesagte Leben lang. Misserfolge, ja, totgesagte Leben lang. Misserfolge verbessern meine Situation. Nein, also das erlaube ich mir nicht ein zweites Mal. Einmal können Sie mich reinlegen, aber nicht ein zweites Mal. So schlau bin ich. Und ich mache aus meinen Misserfolgen Gewinne und da passe ich auf. Und weißt du, meistens ist es, der Teufel versucht uns mit Kleinigkeiten reinzulegen. Kleinigkeiten. Denn für später nachher, dann bin ich gewappnet, wenn das Schlimme, Große kommt, die große Versuchung, Anfechtung, dann kann ich sagen, guck mal, da habe ich nicht mitgemacht und da mache ich auch nicht mit. Misserfolge sind lehrreich und wertvoll. Das schärft meine Axt, mein Schwert. Die Spitze des Pfeils wird noch schärfer und das steigert meine Leistung, Misserfolge. Deshalb danke Gott für deine Misserfolge, nicht für deine Erfolge. Wir beten immer in falsche Richtung. Und danken Gott, oh Gott, jetzt bin ich wieder geheilt, jetzt bin ich wieder erfolgreich in der Arbeit, jetzt habe ich wieder Geld gehabt zum Überleben, jetzt habe ich das und jetzt habe ich das. Vergiss es. Danke Gott für das, was nicht ist und das dich schärft, dich stärkt. Nimm Verletzungen nicht persönlich, das ist, was ich jetzt weitergeben möchte. Nimm sie nicht persönlich. Deine Kränkungen, deine Enttäuschung, deine Beleidigung, nimm sie nicht persönlich. Wir nehmen es alles so persönlich. Jesus sagt, das haben sie mir getan, das werden sie auch euch tun. Die haben mich so behandelt und die werden auch euch so behandelt. Denkt nicht, dass die euch streicheln und was weiß ich, euch freundlich entgegenkommen. Nein, sie haben mich gehasst und sie werden auch euch hassen. Also nimm die Misserfolge nicht so persönlich. Das gehört zum Leben. Kannst du Amen sagen? Einverstanden? Das ist so. Wenn die Vergangenheit ein Fehlschlag war, dann muss die Zukunft nicht unbedingt auch ein Fehlschlag sein. Dein Leben ist ja vorgeplant von Gott. Ich habe euch gesagt, wir sind ja eine neue Schöpfung. Das ist alles vergangen. Und Gott hat uns vor Grundlegung der Welt gewollt. Er hat dich vor Grundlegung der Welt geplant, dich auserwählt, dich berufen, dich ausersehen. Auf dich setzt Gott. Hör die Predigten von gestern und vorgestern an. Und Gottes Pädagogik ist, dass du lernst aus den Misserfolgen deines Lebens. Da, wo du zu kurz gekommen bist, da, wo du versagt hast, das ist Gottes Methodik. Du machst aus deinen Verlusten Gewinne. Und zwar durch die Niederlagen sagst, nein, jetzt stehe ich auf und jetzt muss ich zuerst meine Muskeln trainieren, dass ich richtig laufe und richtig springe. Erzähl Gott alle Niederlagen, Sünden, Fehler und so weiter. Erzähl Gott und sag, Gott, du weißt es ja, ich möchte, hilf mir, Gott, hilf mir, über die Mauer zu springen, hilf mir. Das zweite Mal passiert mir nicht. Und jetzt, Herr, steh mir bei, dass mir nicht noch einmal dieser Fehler unterläuft. Deshalb hat Jesus die Sünden vergeben. Weißt du, der ist so großzügig drüber hinweggegangen, dir sind deine Sünden vergeben. Und gleichzeitig hat er gesagt, geh hin und mach nicht mal die gleiche Dummheit nochmals. Spar dir dein Herzeleid. Mach aus deinen Verlusten Gewinne, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast. Also mir passiert das nicht ein zweites Mal. Deine wahren Freunde, die sehen deine Fehler und machen dich darauf aufmerksam, deine wahren Freunde. Aber deine falschen Freunde, sie sehen deine Fehler und sie schlagen Kapital draus. Erzählen, hast du gehört, hast du gesehen, hast du es gemerkt. Das sind deine falschen Freunde. Deine wahren Freunde, die sagen dir gar nichts, die sagen, ich bete für dich. Oder sind still und da sagen, du, ich stehe hinter dir. Das sind deine wahren Freunde. Und die machen nicht, und die zeigen dir deinen Fehler und die sagen, du, halt mal, deine Krawatte ist schräg und schief. Da stimmt was nicht. Die machen dich aufmerksam auf das, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und die kritisieren nicht und die hauen dich nicht in die Pfanne. Die erzählen nicht in der halben Welt alles, was mit dir los ist. Unsere Fehler erziehen uns geistlich. Paulus, Petrus, David, Moses, all die könnten eine Geschichte erzählen heute. Petrus konnte erst, nachdem er versagt hat, und ich möchte jetzt aufs Detail eingehen, nachdem er seinen Heiland verleugnet hat, sogar dreimal, konnte er erst ein mitfühlender Apostel werden. Plötzlich konnte er mit den Leuten mitfühlen, die nicht so sind wie er, die auch aus der Gnade gefallen sind, aus irgendwelchem Grund. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet und Gott erlaubte Petrus zu sündigen. Guck mal, so großzügig ist unser Herr Jesus Christus. Satan begehrt euer, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnet, aber ich habe für dich gebetet und werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Die meisten Christen sind unbarmherzig, wissen nicht, was Barmherzigkeit ist, bis sie selbst mal aus der Gnade gefallen sind. Bis sie mal auf der Schnauze liegen und nicht mehr weiter wissen, dann wissen sie, was Barmherzigkeit ist. Dann hoffentlich und so weiter, dann verhalten sie sich anders. Den meisten Christen nach der Bekehrung und Sündenvergebung fehlt die Barmherzigkeit. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen, steht nicht umsonst in der Bibel. Der Barmherzige, weißt du, du kannst erst barmherzig werden, wenn du selbst mal auf dem Boden gelegen bist, wenn du selbst in der Schwierigkeit warst. Gott hat Petrus nicht bewahrt, hätte ohne weiteres können. Das wäre ihm eine Lappalie gewesen. Aber der liebe Gott ließ den Petrus fallen und versagen, damit er lernt Barmherzigkeit. Damit er lernt Barmherzigkeit. Weißt du, zuerst nimmt der Petrus sich den Mund voll. Wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und haut dem Malchus da das Ohr ab. Das ist Petrus. Spielt frommes Theater. Aber Gott bewahrt ihn nicht, lässt ihn auf die Schnauze fallen. Entschuldigung. Er will ihn lehren. Petrus, du musst Barmherzigkeit lernen. Nicht nur hart. Und nicht nur radikal und nicht nur die reine Wahrheit. Barmherzigkeit. Gott hätte es verhindern können, dass Petrus nicht fällt. Ganz einfach. Oder dass er in eine Versuchung gar nicht kommt, in diese Lage. Oder damit er mit dem Mädel nicht konfrontiert wird. Doch Gott ließ alles zu. Lies mal Johannes 18, 15 bis 18. Und da sehen wir, weißt du, Johannes konnte zum hohen Priester eingehen. Der hohe Priester kannte ihn und da ging er ein und aus. Johannes also war dort zu Hause und daheim. Petrus konnte nicht in den Hof des Palastes. Es war ihm nicht erlaubt und so weiter. Und nur durch die Fürsprache von Johannes. Da heißt es, und Johannes nahm Petrus mit im Hof des hohen Priesters. Johannes ist eigentlich der Schuldige, der jetzt hier den Petrus mitgenommen hat. Komm, wir gehen, wir begleiten den Heiland, wir lassen ihn nicht hängen. Johannes kannte den Hohenpriester und die Türhüterin ließ ihn einfach rein und sagte, mein Freund Petrus kommt auch mit rein. Und da entstand diese Diskussion. Petrus wäre nie reingekommen, hätte keine Erlaubnis gehabt. Aber Gott ließ das zu, dass gerade das passiert. Was passierte? Im Augenblick schien alles eine gute Sache zu sein. Bruder Johannes nimmt mich mit. Ich darf mit bei Jesus beobachten, was da passiert jetzt nacheinander. Und da heißt es, Petrus hätte den Herrn nicht verleugnet, wäre er nicht dort im Palast gewesen. Er hätte nicht verleugnet. Aber er wird reingebracht von Johannes. Du musst vorstellen, andere bringen dich in eine Situation, wo du nichts dafür kannst. Johannes. Kommt, den muss man auch mitnehmen. Und dann wundern wir uns nachher, wenn wir nachher versagen, Fehler machen. Aber Gott hat es zugelassen. Und ich spreche die ganze Woche schon über die Zulassung Gottes. Beachte, Petrus hätte in dieser Nacht nicht gesündigt, wenn Johannes nicht Petrus mitgenommen hätte im Palast. Er hätte seinen Herrn nicht dreimal verleugnet, wenn Johannes nicht gesagt hat, komm Petrus, sei doch kein Feigling, wir gehen mit dem Heiland. Du warst schon so mutig da beim Malchus und jetzt sei tapfer. Wir fragen uns, warum hat Gott das zugelassen? Und warum lässt Gott so vieles andere zu? Warum hat es nicht verhindert, dass er nicht reinkommt in den Palast? Nein, es hat sogar ermöglicht. Gott ermöglicht manchmal Dinge, dass wir tun, damit wir eine Lektion lernen. Warum musste Petrus diese Lektion lernen? Ohne diese Erfahrung wäre er nie und nimmer ein Lehrer der Urgemeinde geworden. Petrus ist sensibel geworden, barmherzig geworden, gnädig geworden, denn ihm ist Gnade widerfahren. Und weil er Gnade erlebt hat vom Heiland und weiß, wie schnell und wie leicht einer reinkommt in irgendeine Sache und nicht mehr rauskommt, dann hat er gesagt, jetzt, deshalb konnte er dort in Jerusalem dienen. Er musste zuerst einmal seinen Kurs absolvieren und seine Lektion lernen. Satan hatte seine Agenten in Stellung gebracht, um Petrus zu versuchen, und Gott erlaubte diese Versuchung. In der Stunde der Versuchung, dann sagt Jesus, ich habe für dich gebetet. Und dann, als er zum dritten Mal sagt, ich kenne ihn nicht, schaut Jesus ihn an. Und er fängt an zu weinen. Du siehst also, er ist getroffen. Und Jesus hat nicht verurteilt und sagt, was machst denn du da? Er schaut ihn liebevoll an und er fing an zu weinen. Lies mal die Geschichte. Petrus kam aus dieser Erfahrung als gebrochener Mann heraus. Aber auch als ein mitfühlender Mensch. Ein gebrochener, aber als mitfühlender Mensch. Petrus würde jetzt nicht mehr weiter richten. Und du siehst seine Geschichte, wie Gott ihn weiter in der Apostelgeschichte geführt hat. Er würde niemand mehr verdammen, weil er weiß, was passiert, wenn Gott seine Hand zurückzieht oder wenn Gott es erlaubt. Er würde sich immer, jedes Mal, wenn er da irgendjemand so in der Gemeindeversammlung zu richten hätte, dann denkt er immer wieder, und was ist mit dir? Und was ist mit dir? Was hat Gott an dir erwiesen? Was hat Gott mit dir getan? Wie hat Gott dich behandelt? Hat er dich auch so verdammt? Mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, der fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Immer noch. Weißt du, da konnte er gar nicht so selbstgerecht sein. Deshalb ist Petrus Petrus geworden. Gott kann machen, da gerade die schlimmsten Dinge in unserem Leben und die überhaupt passieren können, passieren. Und sich dann immer zum Besten für uns auswirken. Auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Charakter, auf unser Wesen, auf unsere Art. 7 Wochen nach Pfingsten, da steht Petrus auf. Und er hätte nicht in diesen 7 Wochen da hätte er gewünscht, der Johannes hätte ihm nicht gesagt, komm rein im Palast. Wir gehen zu Jesus. Er hätte nicht um die Erlaubnis gebeten, er hätte es gewünscht. Aber Gott hat es zugelassen, dass es passiert. Er hätte seinen Herrn nicht verleugnet, wenn dieser dumme Johannes nicht gewesen wäre. Komm mit. Der nimmt ihn mit. Aus welchem Grund auch immer. Denn wir sehen auch später Johannes und Petrus, wie sie unterwegs marschieren und dienen. Auch in ganz andere Konstellation nachher. Man dient anders. Petrus und Johannes gehen in die Gebetsversammlung und heilen den Lahmen dort. Auch eine interessante Geschichte. Aber ich habe keine Zeit, darauf einzugehen. Weißt du, Petrus wäre nie ein gebrochener Mensch geworden, wenn er nicht diese Einladung angenommen wäre und hingegangen wäre. Ich guck mal, ich verhalte mich ruhig. Aber da konnte am Pfingsttage, 7 Wochen danach, den Sündern predigen. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt und Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Er konnte denen entgegentreten, er konnte ihnen in die Augen gucken. Ich bin auch genauso schlecht wie ihr auch alle miteinander. Und den hat Gott auferweckt. Und nun predigt er Petrus mit Mitgefühl. Er geht als Jude zum Cornelius, zu den Samaritern und sogar nach Antiochien. Er geht dorthin oder Damaskus und stärkt die Brüder, ermutigt, auch wenn alles Heidenland ist. Du siehst, wie Gott Menschen vorbereitet, dass sie dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen. Mach aus deinen Verlusten Gewinne. Gott hätte Johannes oder Jakobus nach Samarien schicken können oder nach Antiochien oder zum Cornelius. Aber nein, er hat nicht Johannes und Jakobus geschickt, die auch Säulen in der Gemeinde waren. Dazu benutzte er einfach den gebrochenen Petrus. Den gebrochenen Petrus, der so jämmerlich versagte. Weißt du, der konnte den abtrünnigen Sündern predigen. Der hatte das Mitgefühl, dieses Fingerspitzengefühl. Der konnte zu den anderen sprechen, Leute, ich bin auch nicht besser wie ihr alle miteinander. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Und Gott lehrt uns diese Lektion. Mach aus deinen Niederlagen Gewinne. 1. Korinther, Könige 15, Vers 5 ist eine interessante Geschichte, eine heilige Geschichte, eine gute Geschichte, ähnliche Geschichte hier. Der Heilige Geist berichtet über David. David ist auch so ein komischer Kauz. David ist wirklich ein komischer Kauz. Weißt du, und David wird doch Freund Gottes genannt, Diener Gottes genannt. Da lese ich, weil David getan hatte, was dem Herrn wohlgefiel. Also vorher hat er getan, was dem Herrn wohlgefiel. Und nicht gewichen ist von all dem, was Gott ihm geboten hatte, sein Leben lang. Außer die Sache mit dem Uriah, dem Hethiter. Lies mal, 1. Könige 15, Vers 5. David gefiel Gott. Er hat immer wohlgetan, er hat dem Herrn gefallen und für den Herrn gelebt. Außer der einen Geschichte. Und diese eine Geschichte musste kommen, musste passieren, sonst wäre David nie David geworden. Er musste die Schlappe erleben. Und erst nach seinem Sündenfall, er hat sich selbst aufgegeben. Weißt du, normalerweise würde einer, wenn einer Fehler macht, alles hinschmeißen, weglaufen, verzweifeln, mach nicht mehr mit. Aber er diente Gott, heißt es, und er lebte weiter, obwohl die Sache passierte. Deshalb, ich möchte dir Mut machen, Bruder, Schwester, egal was für Sachen in deinem Leben passieren, dien Gott weiter. Dien Gott weiter, egal wie schlimm die Sache ist. Auch wenn du ein Mörder bist wie David hier. Und den Uriah umbringt, raffiniert, alles ausgemalt, das wird so passieren und so weiter. Das ist die große Sünde, außer der Sünde. Das ist, was Gott missfiel. Aber er diente Gott weiter. David ist nicht von Gott gewichen. Und er schrieb einen der schönsten Psalmen, Psalm 51, liest zu Hause durch als Hausaufgabe. Er schrieb einen der schönsten Psalmen. Millionen Menschen sind durch dieses Wort getröstet worden. Weißt du, der in der Sünde gefallen ist, der nicht mehr weint, der weiß, dass sie sich ausgeweint hat, dass sogar noch mal die Knochen sogar ausgetrocknet sind und keine Tränen mehr hat. Und dieses Psalm 51 wäre nicht in der Bibel, wäre nicht ein Trostpsalm für uns, ohne diese Erfahrung, was David mitgemacht hat. Ohne diese Erfahrung, ja, nur ein paar leichte Sünden. Nein, Gott erlaubt, dass er schwere Sünden, unmögliche Sünden, so verbrecherische Sünden, wie David es begeht. Hätte David niemals diese Sünde begangen, hätte er niemals einen Psalm geschrieben. Also du siehst, aus seinen Verlusten Gewinne machen. Sich nicht aufgeben. Das ist typisch für David, sehr wichtig. Sein Versagen musste groß und tief und schrecklich sein, öffentlich bekannt. Er musste tief gedemütigt werden und gebrochen werden. Und dann, für den Rest seines Lebens, ist er ein anderer Mensch. Hat eine andere Qualität. Ein anderer Mensch. Jesus selber nennt sich sogar Sohn Davids. Guck mal, sogar Jesus nimmt den David so an. Sohn Davids, ich bin Sohn Davids. Vielleicht sind wir noch nicht dort angekommen, wo Gott uns haben wollte. Mag sein, du bist ein guter Christ, Herr, und wenn dich alle verlassen, ich werde für dich sterben. Und dann bist du bereit, sogar steckst einen Revolver ein oder was weiß ich. Und ich werde dich verteidigen, Heiland. Und du gehst sogar auf den Hof des Pilatus und willst als Zeuge auftreten vielleicht. Aber es geht alles daneben. Der Schuss geht nach hinten. Der Schuss geht nach hinten. Auch bei Petrus. Die suchten einen Zeugen. Einer hätte bezeugen können. Petrus hätte bezeugen können. Das ist der Herr. Das ist Jesus. Den kenne ich sehr gut. Aber er hat elend versagt. Und Gott erlaubt, dass du im richtigen Augenblick, wo du hättest was sagen sollen, schweigst, Mund nicht aufbrichst. Da ist ein Frosch im Hals. Und da, wo du nicht reden solltest, da plapperst. So, wir tun oft so viel Nebensächliches, Unbrauchbares, Unnötiges. Aber Gott erlaubt uns, dass wir auf dem Acker Gottes bleiben. Und David bleibt dort und er dient dem Herrn weiter. Er preist den Herrn weiter und er betet den Herrn an und liest Psalm 51 weiter. Rede nur von dir, wenn du redest. Und guck mal, David redet von sich. Er redet nicht von den anderen, was der Joab gemacht hat und was der gemacht hat. Nein, er redet immer von sich. Geschwister, nur so machen wir aus Niederlagen und Triumphe. Nur so machen wir, indem wir auch anfangen, von uns zu reden. Gott, ich bin der Mann, die Frau. Lerne an, zuerst einmal über dich selber zu sprechen, über deine Fehler. Lerne nur aus deinem eigenen Leben, deine eigenen Fehler, die werde ich nicht nochmals machen. Nein, passiert mir nicht mehr. Aber wir Menschen sind immer schadenfroh über andere. Ach, das geschieht ihnen recht. Danke, Jesus. Wir sollen aufhören, schadenfroh zu werden und zu sein. Das fällt auf uns zurück. Wenn du auf andere schadenfroh bist, andere richtest, du kriegst selbst die Hölle. Und dann musst du da durch. Deshalb hör auf, schadenfroh zu sein über andere. Wir müssen also wissen, wozu wir gerettet sind, was unsere Aufgabe ist, wozu wir leben. Unser Ziel ist der Himmel und Gott will unser Leben aus Qualität. Nicht Quantität, Qualität will er. Und das Ziel unseres Lebens und unseres Glaubens ist, dass ich meine Bestimmung erreiche. Und so wie David ein Knecht Gottes werde. Weißt du, wozu du da bist? Du musst ein Ziel haben. Das Ziel in dir und dann das Ziel vor Augen. Beides gehört zusammen, beides ist unzertrennbar. Nimm noch einen anderen Mann aus der Bibel, den Nehemia. Der ist sogar ein ganzes Buch in der Bibel von Nehemia. Er war Mundschenk, hat beim König gedient, war ein Mann mit Ziel. Er hatte ein Ziel gehabt, dieser Nehemia. Reiste 1200 Kilometer von Babylon nach Jerusalem zu sehen, wie es dort geht. Und dort in Jerusalem bekommt er den Auftrag vom Herrn. Und dann verfolgt er dieses Ziel. Ich will Jerusalem aufbauen, obwohl ich ganz anderen Beruf habe. Aber mein Ziel ist jetzt, Jerusalem aufzubauen. Diese Mauern müssen wieder aufgebaut werden. Und alles, was er tat, war auf das Ziel gerichtet. Mach aus deinen Niederlagen, aus deinen Trümmern, aus deinem Schutt, aus das, was zerbrochen ist und pleite und am Ende ist, mach einen Triumph. Die Mauern müssen wieder aufgebaut werden. Und dieser Nehemia, der geht zurück und arbeitet zielbewusst am Ziel, bittet den König, der fastet zuerst und betet. Dann sagt der König, Mann, bist du so verheult, was ist mit dir los? Bist du krank? Hast du Magengeschwüre? Fehlt dir was? Brauchst Gehaltserhöhung? Was ist mit dir los? Oh, sagte, wie könnte ich lachen, wenn mein Volk in Schutt und Asche lebt? Du siehst also, er redet über sein Volk, er redet über den Zustand, was Israel gerade durchmacht und erlebt. Und man braucht wirklich Kraft und Gnade, um sich auszudrücken, was einen wirklich bewegt. Es redet sich so leicht über den anderen. Du siehst den Splitter in deines Bruders Auge, perfekt. Aber den Balken in deinem eigenen Auge, da brauchst du eine Lupe dazu. Oder ein Mikroskop. So. Und David ist nicht gewichen von all dem, was Gott ihm geboten hat, sein Leben lang. Auch wenn er diese Fehler gemacht hat. Nehemia ist nicht abgewichen. Als er das Ziel vor Augen hatte, er blieb an diesem Ziel. Trotz allem. Trotz den Fehlern ist er nicht von Gott abgewichen. Weißt du, normalerweise, wenn jemand Fehler gemacht hat, irgendwo versagt hat, irgendwo gefallen ist, so wie David damals oder in welcher Art auch immer, ja, ich kann nicht mehr glauben. Ich habe in Stuttgart oder in Heilbronn, auch in Stuttgart, habe ich einen Mann gehabt, der war Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg. Der hat, an einem Tag hat er mir erzählt, hat er 200 Leute abgeknallt. So auf Spaß und Vergnügen und dergleichen. Und dann kommt er zu mir und sagt, Bruder Matutis, bekehrt sich, ich kann nichts für Gott tun, an meinen Händen klebt Blut. Weißt du, wenn Gott einem die Sünde vergeben hat, dann hat er die Sünde vergeben. Auch wenn er an einem Tag 200 Leute erschossen hat. David ist nicht besser gewesen. Aber nein, er konnte es nicht wahrhaben, er konnte die Vergebung nicht annehmen, dass Gott alle unsere Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Er hat so rumgemacht mit ich bin schuld, an meinen Händen klebt Blut, dass er nach langem Hin und Her, und er hat zu Hause Waffen gehabt, war Scharfschütze, auch zu Hause, so im Verein, und da habe ich gesagt, hör mal, wenn du geheilt werden willst, räume deinen Waffen auf. Und nicht, dass du die Waffen pflegst, dann war er gehorsam und was auch immer war. Auf jeden Fall, er hat die Waffen losgelassen, weggegeben, aber dann kauft er sich eine Drehbank, damit er wieder sich so Rohre bauen kann. Und mit diesen Rohren hat er sein Leben sich beendet. Womit man sündigt, damit wird man auch gestraft. Wenn man die Vergebung nicht annimmt, ruiniert man sich selbst. David hat die Vergebung angenommen und da heißt es, und er wich nicht von Gott, von der Gnade, Er wich nicht davon und er tat alles, was Gott geboten hat. Er hat alles über sich ergehen lassen. Mir geschieht's recht. 4 meine Söhne sterben. Das war die Folge, weil er für ein Leben musste, hier Blutrache galt damals noch. 4 seine Söhne starben. Er hat es hingenommen. Er wusste, Gott, du machst recht. Als der Absalom stirbt, sein Erbe und sein Sohn, dann sagt er, ich wäre lieber für dich gestorben, Absalom. Du bist nur wegen mir so aufsässig und wegen mir bist du so komisch und wegen mir benimmst du dich unmöglich. Er wusste ganz genau, ich wäre am liebsten für dich gestorben. Aber nein, jeder muss für sich leben und für sich sterben. Jeder Einzelne, keine Ausnahme. Aber er wich nicht davon. Auch wenn noch so viel Unglück über sein Haus kam, trotzdem, er blieb bei seinem Gott. Er lebte aus der Vergebung, hat die Vergebung angenommen und er ist mit der Vergebung fertig geworden. So viele Menschen werden mit der Vergebung nicht fertig. Die wissen nicht, ja, hat Gott mir wirklich die Sünde vergeben? Und dann rufen sie 5-mal am Tag an, habe ich wirklich Vergebung der Sünden? Du hast Vergebung der Sünden. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Amen. Da brauchst du nicht irgendwie lang beichten und irgendwelche große Opfer bringen. Das Opfer ist schon bereits bezahlt. Jesus hat sein Leben gegeben, auf das wir leben. So, David wich nicht davon ab. Was er jetzt tat, das tut er, weil Gott ihm gnädig war jetzt. Und er weiß, jetzt lebe ich nur noch von der Gnade Gottes. Ich werde diese Dummheit nicht noch einmal machen. Ich lebe jetzt von der Gnade Gottes. Um zielbewusst zu leben, braucht man Treue, Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit, um göttliche Ziele einfach vor Augen zu haben. Ich bin erlöst und ich falle. Und wenn ich falle, so habe ich einen Fürsprecher bei Gott im Himmel und ich stehe weiter auf und mache weiter. Er ist nicht gewichen von all dem, was Gott ihm geboten hat. Nicht gewichen. Ich finde es ganz toll. Ganz toll. Und zwar nicht nur ab und zu mal, sondern den Rest seines Lebens, sein Leben lang, solange er lebte. Er blieb bei seinen Grundsätzen, blieb bei seiner Vision, blieb bei seinen Vorhaben. Weißt du, um göttliche Ziele zu erreichen, da ist kein Spaziergang. Das ist hartes Ringen. Das ist so, als wenn du Himalaya besteigen würdest. Mount Everest irgendwo. Weißt du, wer ein Ziel verfolgt, der erreicht es auch. Mit Gasmaske und ohne Gasmaske. Der kommt ans Ziel. Wenn ich manche Bergsteiger beobachte, die schaffen es. Andere, die ersticken schon unten. Wer ein Ziel verfolgt, der erlebt Niederlagen, der erlebt Rückschläge, Fehlschläge. Ich denke nur an Messner, sein eigener Bruder stürzt in den Abhang und er erlebt den Tod seines Bruders und er macht trotzdem weiter. Lässt sich nicht die Freude am Bergsteigen nehmen. Wir müssen verlorene Schlachten vergessen, Leute, um wieder neu aufzuraffen. Der Krieg geht weiter, der Kampf geht weiter. Nehemia, er arbeitet an der Mauer. Wer einen Sinn und Inhalt in seinem Leben hat, der lässt sich nicht verschieben und verdrängen und der macht weiter an der Arbeit, die Gott ihm beauftragt hat und gegeben hat. Menschen mit einem Ziel kommen immer wieder hoch. Die rappeln sich irgendwie wieder auf und die stehen wieder auf und preisen den Herrn, loben den Herrn. Er arbeitet wieder auf das Ziel zu, wieder neu. Und zwar jetzt von der Seite. Vielleicht klappt es hier besser. Ihm ist kein Preis zu hoch, um das Ziel zu erreichen. Wir denken manchmal, ich habe es erreicht. Ich denke nur an Moses. Moses hat ein anderes Ziel. Als er hat alles gehabt, was er wollte. Alle Schätze Ägyptens. Alles lag zu seinen Füßen. Aber er sagt, das ist nicht alles. Das ist nicht das, was ich will. Ich will was anderes. In meinem Herzen ist ein Monogramm. Das ruft und schreit nach Gott. Und er suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und er suchte Gottes Recht. Leb nicht für bescheidene Ziele. Lebt für große Ziele, mächtige Ziele. Nehemia lebte für das Ziel. Jerusalem muss aufgebaut werden. Gemeinde Jesu muss aufgebaut werden. Reich Gottes muss kommen. Jesus, der Name Jesus muss groß gemacht werden. Ja, meine Brüder, sagt Nehemia, ich schätze mich selbst, Paulus ist es. Meine Brüder, ich schätze mich nicht selbst, dass ich schon ergriffen hätte, sondern ich jage nach. Ich bin nur ergriffen. Aber eines sage ich euch, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vor mir ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Philipperbrief. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Das habe ich schon in mir. Die Krone sehe ich schon, die glänzt schon, wie die wunderbar mit Perlen bestickt ist. Ich freue mich schon auf diese herrliche Krone und ich jage nach. Und wie viele von uns vollkommen sind, lasst uns genauso gesinnt sein. Und soll solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird es Gott auch euch offenbaren. Weißt du, manchmal denken die Leute in andere Stücke. Solltet ihr anders denken, Gott wird euch offenbaren. Es lohnt sich nur für dieses Ziel zu leben. Es lohnt sich für Jesus zu leben. Nur, und jetzt kommt, was Gott mir gesagt hat, das soll ich euch sagen. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns leben. Du musst nicht auf Kosten anderer leben. Du musst nur auf das leben, was du erreicht hast. Was du bis jetzt erreicht hast. Nur, was wir erreicht haben, danach sollen wir leben. Deshalb sagt die Bibel, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Benütze, was du hast. Nicht, was du nicht hast, sondern was du hast. Gebrauche das Erreichte. Nur, was wir schon erreicht haben, lasst uns auch darin leben. Gebrauche das Erreichte. Was du noch nicht erreicht hast, was du noch nicht erlebt hast, was du noch nicht erkannt hast, was Gott dir noch nicht gegeben hat, das lass stehen. Das ist nicht wichtig. Das brauchst du auch noch nicht. Aber was du erreicht hast, das halte fest. Ich gebe mir meinen Jesus nicht auf. Meinen Glauben, meine Freude, meinen Frieden. Was du noch nicht erreicht hast, das sollst du auch bleiben lassen. Das wird Gott, wenn es nötig ist, noch hinzufügen. Das wird er dir zeigen. Das wird dir noch aufgehen. Da wird er schon dich erleuchten. Das ist auch nicht deins. Was du nicht erreicht hast, das gehört nicht dir. Das ist Kreditwirtschaft. Was Gott selbst dir nicht gegeben hat, das ist übel für dich. Nutzlos. Lebe nur von dem Erreichten. Bruder und Schwester, wir haben viel schon erreicht. Wir haben die Freude am Herrn, den Heiligen Geist. Wir haben so viel Erkenntnis und Offenbarungen. Und wir sollten mit dem leben, von dem, was wir erwirtschaftet haben. Was auf unseren Baum gewachsen ist, von diesen Früchten. Und ich sage euch eines, liebe Leute, hört auf, mit Kredit zu leben. Kredit ist vom Teufel. Dispo ist vom Teufel, in aller Liebe. Ja, wir sollten nicht auf Schulden leben, geistlich gesprochen, sondern wir sollten auf das leben, was Gott uns gegeben hat, was wir haben, und nicht von dem, was wir nicht haben. In aller Liebe, sonst wirst du in der Teufelsküche kommen. Lebe von dem, was du gewonnen hast. Lebe von dem, was du erkämpft hast. Lebe von dem, was wirklich dein Eigentum ist, was dir gehört. Das sei Herr. Alles andere ist fremdes Gut, kopierte Sache, fremder Geist. Und dann wundert sich, woher die ganzen Dämonen, die fremden Geister herkommen. Du lebst auf Kredit. Komm aus der Teufelsküche raus. Weißt du, und irgendwo für einen Christen, der lebt nur von dem, was er erreicht hat. Was er erbeten hat, was er erglaubt hat, was er gesät hat, was er geerntet hat in seinem Kleingarten. Ja, in seinem Blumentopf. Jemand bringt mir Tomaten, was ich auf dem Balkon gezogen hat, den Zehnten. Ja, weißt du, was du erreicht hast? Lebe von dem. Alles andere verstümmelt dich nur, macht dich pervers, macht dich komisch, macht dich krank. Lebe aus deinen eigenen Kräften. Stell dich mit deinen eigenen Kräften hoch. Raff dich selber hoch, nicht, dass andere dir helfen sollen. Wenn du nicht stehen kannst auf deine eigenen Füße, kannst du gar nicht stehen. Kannst gar nicht stehen. Lebe aus deinem Können und nicht was auf Kosten anderer, was die machen für mich alles. Service. Unsere Gesellschaft ist eine Servicegesellschaft. Wir werden nur von Bediensteten umgeben, lauter Knechte. Du sollst das Fremde gar nicht begehren, steht es in einem der Gebote Gottes. So, du kannst ruhig verlieren, was nichts ist, um dazu zu gewinnen, was ist. Und Gott will, dass wir Dinge aufgeben. Deshalb erlaubt er Verluste in unserem Leben. Das lassen wir weg, das brauchen wir nicht. Das ist ein Ballast für uns, ist vergänglich. Und der Teufel will uns mit allen möglichen vergänglichen Dingen belasten. Nur belasten. Es wird eine neue Weltordnung kommen, wenn Jesus kommt. Wird Satans Macht gebrochen, das kann ich euch sagen. Das weiße Haus wird ersetzt durch den weißen Thron. Halleluja. Der weiße Thron. Jesus Christus, der Herr, auf dem weißen Pferd. Warte mal ab, wenn Gott das Kommando übernimmt und den Völkern das Lachen vergeht. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, heißt es einmal. Und da werden alle aus ihrem Schlaf plötzlich aufwachen. Was ist mit mir los? Wo sind wir jetzt? Wenn 2. Petrus 3, Vers 7 und 10 passiert, wenn die Elemente vor Hitze schmelzen werden, die Leute werden aufwachen. Wo sind wir denn? Und Jesus sagt in Lukas 12, Vers 2, und dann werden die Lügen aufgedeckt und dann wird alles offenbar werden, dann kommt alles ans Licht. Da braucht man gar keine Erklärung mehr, keinen Kommentar mehr. Es wird kommen, was kommen muss. Aber schrecklich für die, die dann unvorbereitet sind. Die Lampe verlöscht. Ich habe kein Öl mehr. Und es ist gut, dass du aufwachst, dann kannst du deine Lampe noch schmücken und vorbereiten dich für die Ewigkeit. Zum Beispiel, jetzt ist die angenehme Zeit. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Was nützt dir dein ganzer weltlicher Gewinn? Die Titel, die Erfolge, die Medaillen, die Pokale? Was nützt all das Erreichte? Das habe ich erreicht und das habe ich erreicht. Wenn du manchmal Leute besuchst, die haben lauter Pokale, wo die alle so prämiert und belohnt worden sind. Ja, was kannst du davon kaufen? Vieles ist nur noch Plastik. Was nützt es dir die große Liebe? Was nützt es der große Name, der große Titel, das große Geld, der große Erfolg, die große Kirche, die großen Vollmachten? Saul von Tarsus liegt auf der Straße von Damaskus. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Merkst du es nicht? Gott verfolgt dich. Und da liegt er und dann sagt er, all dieses, was ich gelernt habe, was ich studiert habe, was ich erreicht habe, meine ganze Frömmigkeit, alles ist Deutsch, Kot. Es gibt noch ein anderes Wort, auch noch viel besser. Verstehst du, aber ich sage das nicht. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Auf dass ich Christus gewinne. Ich achte alles für Kot. Auf jeden von uns wartet die Ewigkeit. Und wir werden alle vor Gott stehen. Und dann wird sich die Frage stellen, was nützt mir mein Konto, wenn meine Seele verkümmert ist, unterernährt, nur noch so ein kleines Würmchen? Was nützt es, wenn ich unter die Räder gekommen bin, verloren bin? Weißt du, wir sollten auf das achten, was Wert hat. Was nützt dir ein Rolls-Royce ohne Motor? Sieht wunderbar aus, Prachtexemplar. Aber das Ding fährt nicht, da ist kein Motor drin. Was nützt das Äußere und die Äußerlichkeiten? Was nützt das Schöne? Eine tolle Form, tolles Format, gutes Ideal. Was nützt es? Und da fehlt die Kraft, die Triebkraft, die dich nach vorne bringt. Die Bibel sagt, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens. Weißt du, Gott will uns von diesen Dingen erlösen, dass wir das alles über Haufen schmeißen und sagen, weg damit, ich will mit diesen Dingen nichts zu tun haben, dass alles vergeht. Vergeht auf. Und wir pflegen manchmal Sachen, die vergänglich sind. Die vergänglich sind. Wie entsteht Leere? Denk drüber nach. Wenn Gott kein Mitspracherecht bei uns bekommt, wenn Gott in unserem Leben kein Mitspracherecht bekommt, entsteht Leere, Leerlauf. Wenn der Heilige Geist kein Mitspracherecht in uns bekommt, wenn Gott keinen Raum in unserem Leben bekommt, dann entsteht Leere. Wenn die Kraft Gottes bei uns nichts zu melden hat, entsteht Leere. So entstand auch die Sintflut. Die Leute ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Sie sind ganz voll von allen möglichen Dingen. Alles bewegt sie. Aber der Heilige Geist kann sie und darf sie nicht mehr bewegen. Solange wir Jesus nicht richtig begreifen und Jesus nicht richtig verstanden haben, was wollte er eigentlich von mir? Gott wollte aus dem Petrus Petrus machen. Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst, er ist ja mit Jesus gegangen, er hat Jesus leibhaftig gekannt, hat am Jesus öfters gezupft. Er hat Jesus bedient, hat so viel mit Jesus erlebt und dann sagt Jesus noch zu diesem Mann, wenn du dich mal bekehrst, war der Kerl nicht bekehrt. Er war getauft von Johannes, aber er war nicht bekehrt. Wir müssen Jesus richtig begreifen, er muss uns liebevoll anschauen und wir müssen anfangen zu weinen, wenn er uns anschaut, in aller Liebe. Weißt du, wenn wir Jesus nicht richtig begreifen, dann strangulieren wir unsere Seele, quälen unsere Seele. Kämpfen und bemühen, Seele, oh bete, 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 singe, lobe, preise, predige, lies die Bibel, geh in die Versammlung. Wir kämpfen, wir säumen das Pferd von hinten auf. Deine Seele schreit nach Gott, weil sie angekratzt ist, weil sie verloren ist, weil sie Erlösung braucht, weil sie verletzt ist und Heil braucht. Da muss jetzt was anderes passieren. Du musst zuerst mal spüren, was es bedeutet, Barmherzigkeit, Erbarmen, Gnade. Gott erlaubt, dass die Menschen des Glaubens scheitern, um eine höhere Stufe des Glaubens zu erreichen. Das ist der Trick Gottes. Er lässt uns scheitern, damit wir die nächste Stufe erreichen. Lies mal Hebräer 11. Sie haben etwas gewonnen, diese Leute, durch den Glauben. Sie haben etwas gewonnen in der Schwachheit. Sie haben was gewonnen. Deshalb bin ich von der Gnade Gottes abhängig. Oh Gott, Psalm 51, wenn du mir nicht gnädig bist, wenn du keine Erbarmen mit mir hast, wenn du mir nicht zugeneigt bist, wenn du deinen Geist von mir wegnimmst, bin ich gar nichts mehr. bin ich gar nichts mehr. Und dann lebst du plötzlich, die Gnade ist mir ausreichend, reicht mir vollkommen aus. Bei Paulus bleiben die persönlichen Interessen zurück, nachdem er Jesus richtig erlebt hat, richtig begegnet bin. Ich denke nur den Apostel Paulus, Gott erlaubt schlappen, Niederlagen, Versagen, zu kurz kommen. Da predigt doch der Kerl in Ephesus, ich bin durch die Stadt gegangen, habe gesehen, ihr seid gottesfürchtige Menschen, überall steht ein Altar und ich habe dort hinten gesehen, ein Altar dem unbekannten Gott und jetzt will ich dir was sagen, jetzt predige jetzt von diesem unbekannten Gott und diesen Gott habe ich erlebt, einer, der ist in meinem Leben, Jesus ist auferstanden und dann steht doch so ein Lotterbube da hinten, so Schüler, Philosophenschüler, was will der Lotterbube dort erzählen? Und Paulus rutscht das Herz in die Hosen runter. Pass auf, in Athen hat er keinen Erfolg gehabt. Er hat nur Misserfolg gehabt. Und jetzt geht er nach Korinth, er war auf dem Weg ja nach Korinth von Athen, hat selber Probleme gehabt. Wenn du selber Probleme hast, predige nicht anderen, predige dir selber. Er hat Probleme gehabt. Und er will jetzt in Korinth Ordnung bringen. Das war so sein Weg. Und jetzt predigt er. Und weißt du, dort in Athen erlebt er eine Schlappe, eine riesige Schlappe. Kein einziger Mensch bekehrt sich. Nicht einmal, dass Leute sogar groß fragen über Glauben. Komm, erzähl uns noch mehr von Jesus. Nix. Und er geht. Und dann steht etwas im Korintherbrief, als er von Athen nach Korinth geht. Ich möchte nichts anderes predigen als Christus, den Gekreuzigten. Ich möchte nichts anderes mehr predigen als Christus, den Gekreuzigten. Das ist seine Philosophie. Jetzt reicht's mir. Von wegen Philosoph sowieso, Philosoph sowieso, Philosoph sowieso hat's gesagt und der hat's gesagt und diese, was ich da gesehen habe. Nein. Hier kommt er wieder zu den Wurzeln zurück. Philipper 4, Vers 11. Ich habe gelernt. Bruder, du hast gelernt. Ja, Paulus, du hast wirklich gelernt. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein und ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Da hat er gelernt. Nur noch Christus, den Gekreuzigten, zu predigen. Je mehr wir uns einschränken, desto produktiver sind wir in unserem Leben. Wenn wir uns einschränken und nur auf Jesus fixieren, dann erreichen wir unheimlich viel in aller Liebe. Weiter lese ich Philipper 4. Und weiß, nein, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Und ich weiß, was auch Mangel bedeutet und so weiter, was Entbehrungen. Ich kann beides ertragen. Ich kann beides ertragen. Dieser Mann hat viel durchgemacht, Brüder und Schwestern. Dieser Mann hat viel durchgemacht und ist uns ein Vorbild geworden für uns als Gläubige. Paulus blieb Christ, obwohl er wusste, das Todesurteil steht jetzt bereits fest über mein Leben, wird gesprochen. Und er betrachtet, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Er betrachtet sogar als Vorrecht, als Gnade, diesen Weg gehen zu dürfen, in den Ketten gebunden zu predigen. Ich möchte ein paar Bilder aus unserer heutigen Geschichte nehmen. Manche Leute denken nur Hebräer 11. Damals hat Glaubenshelden gegeben. Nein, heute gibt es für mich auch Glaubenshelden. Menschen, die im Glauben stehen. Simea Schwab ist ohne Arme zur Welt gekommen mit zwei ungleichen Beinen. Und sie erzählt aus ihrem Leben, was ihr Leben entscheidend verändert hat, nachdem sie es verstanden hatte, Gottes Plan für ihr Leben, dass auch aus ihrem Leben noch etwas werden könnte. Diese Frau hat es verstanden. Aus meinem Leben kann noch was werden, auch wenn ich keine Arme habe und verkrümmelte oder verstümmelte Beine. Und sie sagt dann weiter, so habe ich in der Jugendzeit zuerst mal diese quälende Frage, diese Warum-Frage im Hintergrund immer wieder gehabt, aber das habe ich jetzt auf Seite geschoben. Ich frage nicht, warum. Frag nicht mehr, warum. Sie wollte einfach, und sie sagt, ich wollte nur vorwärts schauen. Meine Ausgangslage soll nicht mich daran hindern, nach vorne zu gehen. Meine Ausgangslage soll mich nicht hindern, nach vorne zu gehen. Ohne Arme, mit verstümmelten Beinen. Nur ein Fall. Der Schlüssel, und sie sagt, wo der Schlüssel lag in der Dankbarkeit. In der Dankbarkeit. In der Dankbarkeit. Für das, was man hat und nicht für das, was man nicht hat. Danke Gott für das, was du hast. Samuel Koch, das kennen wir noch aus der Sendung Wetten, dass, hat zu weit oder zu früh abgesprungen und ist querschnittsgelähmt. Und er hat in einer Sendung, ZDF-Sendung und bei Peter Hane, erzählt seine Zeugnis, seine Geschichte, was für eine Freude es war, als er den kleinen Zeh bewegen konnte. Er spürte plötzlich noch Leben da. Diese Entdeckung löste einen Freudentanz der Familie aus sogar. Der Familie. Und jetzt schaut er nicht auf das, was ist, sondern er preist Gott, dass er immer noch leben kann und den Zeh bewegen kann. Oder Nick Vujacic, ihr wolltet das Buch euch vorstellen, der ist ohne Arme und ohne Beine zur Welt gekommen. In Australien. Sohn eines Pastors. Der Pastor hat schier seinen Glauben, der Vater schier seinen Glauben verloren. Mein Sohn, was habe ich verbrochen, dass mein Sohn ohne Arme und ohne Beine zur Welt gekommen ist und die Christen aus seiner Gemeinde, viele sind aus seiner Gemeinde ausgetreten und weggegangen. Auf sein Leben, auf seine Familie liegt ein Fluch. Das sind Christen, die richten, die haben keine Ahnung vom Leben. Es liegt ein Fluch. Sonst wäre dein Sohn nicht ohne Arme und ohne Hände zur Welt gekommen. Und ist nicht gescheitert, sondern er diente Gott weiter. Er ließ sich nicht abbringen vom Ziel. Er diente Gott weiter, der Vater. Und auch Nick Vujacic, er erzählt überall, und wir kennen hier in Deutschland, wie oft hat er Zeugnis gegeben. Weißt du, einem anderen würde man vielleicht nicht zuhören, aber einem Menschen, der ohne Beine und ohne Hände in der Uni Vorträge hält und erzählt, ich bin Kind Gottes, ich bin froh, dass ich glauben kann, dass ich Jesus habe und so weiter. Und die Antwort, Jesus war eigentlich hier in seinem Leben, er hat Jesus gefunden und er dient Jesus, sein Vater dient Jesus weiter. Sie lassen sich nicht abbringen, so wie David. Nick Vujacic sagt, ist in Jugoslawien, ich bin, wie ich bin, damit Gottes Kraft an mir sichtbar wird. Ich bin, wie ich bin, damit Gottes Kraft an mir sichtbar wird. Ohne Arme, ohne Beine. Gottes Kraft an mir sichtbar wird. Weißt du, da kommen Fromme. Leute, lasst die Frommen springen und laufen, wo sie laufen wollen. Bei Jesus kamen sie auch, da wurde der Blinde geheilt und Johannes Kapitel 9, dann kommen sie. Jesus, wer hat hier gesündigt? Der Vater? Die Mutter? Die Familie? Der selbst? Wer hat hier gesündigt? Und was sagt Jesus? Weder noch, auf dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Und jetzt durch diesen Nick, da wird die Gnade Gottes offenbar. Der predigt, erzählt von Jesus. Paulus sagt, ich lasse hinter mir, was hinter mir zurückliegt und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den der Herr für jeden, der an diesem Wettkampf des Glaubens teilnimmt. Philipper 3, Vers 13. Ich laufe nach vorne. Das Ziel vor Augen. Meine Berufung vor Augen. Das spornt mich an. Ich diene mit dem, was ich habe. Und fang an, Gott zu dienen mit dem, was du hast und nicht mit dem, was du nicht hast. Du musst nicht zur Bank gehen und Kredit aufnehmen. Du hast genug Potenzial, genug Kraft, genug Glauben, genug Fähigkeiten, dass du Berge versetzen kannst. Du musst nur anfangen. Bleib auf dem Weg, auch wenn die Welt voller Teufel ist, voller bösen Menschen, voller Hindernisse, voller Ärgernisse. Mach so wie David. Und er ist nicht gewichen von Gott. Er diente Gott weiter. Er ist von Gott nicht gewichen sein Leben lang. Mach aus deinen Verlusten Gewinne und nur aus deinen eigenen Verlusten mach Gewinne. Nicht aus den Nöten von anderen. Hör doch auf Ohrenbläserei. Ohrenbläserei ist es, hast du schon gehört? Hast du schon gelesen? Hast du schon gemerkt? Das ist Ohrenbläserei und das ist eine Sünde. Mach nicht die Fehler anderen publik, sei nicht schadenfroh, rede über deine Fehler und deine Schwächen. Ich danke Gott, dass ich ohne Arme und ohne Hände dich preisen kann und dir dienen kann. Und dann wird der Junge auf den Tisch gestellt und er erzählt von Jesus. Und er sagt, ihr müsst ja nicht heulen und weinen, ihr müsst nicht traurig sein, ich habe Freude im Herzen. Du musst das Ziel im Herzen haben und dann kannst du das Ziel verfolgen. Hast du das Ziel im Herzen? Ist wirklich der Herr dein Herr? Hast du wirklich Jesus gesehen? Hast du wirklich Jesus erlebt? Ist er dir wirklich begegnet? Bist du wirklich mit auf dem Boden gelegen? Hast du wirklich gesagt, Jesus, wer bist du? Was willst du von mir? Hat Jesus dich angeguckt wie Petrus und er fing an zu weinen und dreht sich um und geht hinaus und weint bitterlich? Wann hast du irgendwann mal in deinem Leben bitterlich geweint? Über dich selbst, nicht über die anderen, über dich selbst. Weißt du, und da kommt die ganze Bitterkeit raus. Er hat bitterlich geweint. Mensch, was für ein Dreck bin ich. Herr, ich habe mir so viel vorgenommen, ich war so hoffnungsvoll, ich habe so einen Glauben gehabt. Die ganze Bitterkeit hatte sich ausgeweint. Und dann kommt der Herr Jesus und jetzt Petrus, hast mich lieb? Hast mich wirklich lieb? Und dann erst kriegt er den Auftrag und dann Stärke, das was sterben will. Das ist die Berufung unseres Lebens. Mach aus deinen Verlusten Gewinne und dann Stärke, das was sterben soll und will, was sich das Leben nehmen möchte. Dann kannst du auch sagen, hör mal, ich war auch drauf und dran, aus dem Fenster zu springen, eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Ich war drauf und dran, alles hinzuschmeißen und wegzulaufen. Aber weißt du, ich habe mich aufgerafft. Ich habe schon so oft meine Koffer gepackt, aber ich habe mich immer wieder aufgerafft und immer wieder neu angefangen. Und ich mache immer weiter und ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich mache wie David. Ich weiche nicht von Gott. Ich weiche nicht von der Erwählung. Ich weiche nicht von der Gnade. Ich weiche nicht von der Kraft Gottes. Ich bleibe dabei, bis Jesus mich abholt und mich ruft und bis ich bei Jesus bin. Scheitere nicht in deinem Glauben, nur weil du jetzt irgendeine Schlappe erlebt hast. Ich beobachte manchmal Sportler. Ich bin begeistert von Sportler. Auch wenn ich nicht so hoch komme, weißt du, da kommen manche 2 Meter, 5 Meter Hochsprung. Verstehst du, also das ist eine Leistung. Und dann lassen sie die Latte noch höher setzen. Aber weißt du, sie haben trainiert und trainiert und trainiert. Und die sagen, wenn ich mit 5 Meter rüberkomme, komme ich auch mit 5,5 Meter rüber. Und sie setzen, und vielleicht schaffen sie das nicht, aber ich nehme nochmals einen Anlauf und nochmals einen Anlauf. Weißt du, das motiviert uns zu neuen Siegen, zu neuen Triumphen. Du sollst dich nicht vom Teufel unterkriegen lassen und dich lähmen lassen. Der Teufel möchte dich lähmen, dich in den Abseits setzen, dass du zu Hause irgendwo, ja, nicht unter dem Bett, sondern auf dem Bett vielleicht noch liegst. Aber manche würden vielleicht unter dem Bett am liebsten sich verkriechen. Und so weiter. Nein, dass du sagst, nein, das ist nicht mein Platz. Ich soll mit Christus regieren. Ich soll für Christus arbeiten. Ich soll für Christus kämpfen. Das ist meine Berufung. Und David hat weitergemacht. Auch wenn 4 seiner Söhne kapitulierten und starben. Die starben alle elend. Und er sagt, ich mach weiter. Denn da kommt noch ein Sohn. Das ist Jesus, der Sohn Davids. Lass uns aufstehen. Meine Botschaft ist und war und bleibt, mach aus deinen Niederlagen Siege, Triumphe, feier Siege und sag, das ist nicht alles, was ich sehe, was ich erlebe, das ist nicht alles, das ist nicht das Ende. Das Ende kommt erst, wenn der Herr mich ruft. Wenn der Herr mich ruft, dann kommt das Ende. Und weißt du, der Herr wird rufen und uns auf seinen Triumphwagen setzen und wird sagen, du hast wohlgetan, mein Knecht. Du warst treu in so kleinen, in so wenigen, in so bescheidenen Umständen. Du hast getan, was du tun konntest, aber jetzt kommt er. Du wirst befördert. Wir arbeiten ja für unsere Beförderung. Auch wenn wir Pannen erleben und Dummheiten machen. Wir leben für unsere Beförderung. Petrus, du sollst mehr tun. Du sollst stärker das, was sterben will. Segne die, die nicht mehr weiter können, nicht mehr weiter wollen. Du sollst ein Segen sein. Und wenn die Leute dich dann angucken und sagen, Mensch, guck mal, der freut sich bester Gesundheit. Der ist immer noch auf. Der ist immer noch da. Was haben Leute schon gebetet, die Matthäus-Brüder, mein Bruder war auch hier in Berlin mal als Pastor, dass die Matthäus-Brüder weggehen von Berlin und so weiter. Die bringen nur Unruhe und ich möchte ein Unruhestifter sein und ich möchte Unruhe bringen. Mein Bruder ist zwar weggegangen, aber ich bin geblieben und schon 25 Jahre und bleib in Berlin. Und ich lasse mich nicht wegbeten und wegfluchen und wegverwünschen. Aber das sind Christen, Charismatiker. Weißt du, weiße Magie betreiben diese Brüder. In aller Liebe. Wegbeten. Nein, wir dienen Gott und dieses Wort. Und David ist nicht gewichen von all dem, was er dem Herrn gelobt hat, sein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und immer da. Das war David. Bist du auch so eine Davidin? Gott segne uns. Preis dem Herrn. Wir singen.